Es ist schön, dass Sie von diesen vielen Festtagen Gebrauch machen. Dann wird Zeit zum Feiern, zum fröhlichen Zusammensein, aber auch zum immer neuen Nachdenken über die Freude, die uns unser Gott macht in der Geburt Jesu. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir selig werden sollen. Allein der Name Jesu. Wir wollen miteinander singen, auch bei den Weihnachtsliedern haben wir so viele, die wir nicht gesungen haben. Das Lied von Gerhard Terstegen, wir sind ja im 300. Jahr seiner Geburt. 1997 ist 300. Jahr der Geburt Gerhard Terstegens, 41. Jauchzet ihr Himmel, wir singen es nach der Melodie, loben den Herrn, den mächtigen König, der Ehren, die Verse 1 bis 4, 41. Lasst uns beten. Du, unser Heiland, Jesus Christus, wir wollen dir danken für so viel Schönes, das du uns geschenkt hast in den Festtagen, die wir schon haben durften. Wir danken dir, aber am allermeisten für dein Kommen, für deine Liebe. Und wir möchten dich bitten, dass deine Worte uns ganz tief berühren und ansprechen, weil wir die Begegnung mit dir brauchen, dass es nicht nur durch unser Gefühl hindurchgeht, dass es nicht nur uns äußerlich berührt, was du uns schenken willst, sondern das Wunder deines Kommens soll doch in unserem Leben solche Veränderungen schaffen, dass du Herr unseres Lebens wirst, dass unser ganzes Leben, so wird, dass du in uns geboren bist und du uns erneuern und verändern kannst. Wir wollen dir danken, dass wir jetzt vor dir stehen, dass du alles siehst, was uns bedrückt und beschwert. Und wir wollen in der Stille dir alles sagen, was uns bewegt. danke, Herr, dass du zu uns kommst. Amen. Wir wollen miteinander hier ein Lied einschieben. Das Lied, das wir aus dem Weihnachtsoratorium so kennen, von Johann Rist, 33, brich an, du schönes Morgenlicht. 33, wir singen diese drei Verse. Jetzt bitte ich Sie, in Ihrem Gesangbuch die Nummer 764 aufzuschlagen. 764. Das sind die Worte aus dem Philipperbrief, die Worte des Paulus, wo er uns das Wunder der Menschwerdung Jesu so eindrücklich sagt. Und das wollen wir so miteinander lesen. Nummer 764. Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn wir immer wieder einander grüßen, zu Beginn, und ich sage, gehen Sie doch aufeinander zu, ist ja immer wieder auch so schön, weil wir so liebe Gäste haben. Ich habe mich gefreut, Gerhard Schnieder mit seiner lieben Frau, und wir kennen Sie ja von Pro Christ, wo er den Chor geleitet hat. Und er ist spontan bereit, wir hatten nämlich das fast schon wegfallen lassen, das Lied 708 zu begleiten. Gott wurde arm für uns, hier in dem Liederheft. Wir singen das, er begleitet am Klavier. Und das ist auch schön, dass wir noch eins dieser neuen Lieder dazu singen, 708. Lukas 2, da hören wir bei der Verlesung der Weihnachtsgeschichte immer bei Vers 20 auf. Und ich möchte jetzt den Vers 21 heute an diesem zweiten Feiertag in die Mitte stellen. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus. Wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und jetzt gehen Sie ins Matthäusevangelium, da lesen wir eine andere Stelle auch noch dazu, Matthäus 1, Vers 21. Josef bekommt die Botschaft von Maria über Maria, sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. In der Weihnachtsgeschichte beginnt das schon so, es begab sich. Das heißt, die Dinge kamen so eins zum anderen, dass das so ablief, die Volkszählung des Augustus und dann die Obdachlosigkeit von Maria und Josef und so, ereignete sich das alles, das sind die Zufälligkeiten, so wie das Leben einmal spielt. Es begab sich. Aber Bibelleser, die wissen, dass dahinter noch viel mehr steht, das sagt ja die Bibel immer. Die großen Verheißungen Gottes laufen drauf zu und dann nimmt Gott die zufälligen Gegebenheiten des Lebens und formt daraus eine Heilsgeschichte. Das ist eine ganz frohmachende Botschaft, wenn Gott sogar die ärgerlichen Zufälligkeiten im Leben so benutzen kann, dass Heil draus wird, ist ja für uns wichtig, dann kann ja Gott denen, die ihn lieben, auch Gutes widerfahren lassen aus den schwierigen Dingen. Und sogar der Name, der dem Kind in der Krippe gegeben wird, ist ja kein Zufall, sondern das war längst von Gott bestimmt und so muss es sein. Es geschah, auf das erfüllt würde. Gott hat diesen Plan und dann erfüllt er ihn auch. Ich habe schon neulich einmal von mir erzählt, wie das so lustig ist, wie man so verrückte Namen kriegen kann. Manche, die leiden unter ihren Namen, dass sie fast krank werden. So schlimm ist bei mir noch nicht. Aber warum Eltern ihren Kindern solche Namen geben, wie sie geben, das ist ein Geheimnis, das die oft selber nicht wissen. Das sind Zufälligkeiten. Manchmal hat man Wünsche und denkt, mein Kind soll eine ganz große Gestalt werden und so weiter. Und darum gibt man dem Kind den Namen. Besonders schlimm ist das oft bei frommen Leuten. Der Prophet Jesaja hat seinen Kindern den Namen gegeben, Raubebald und Eilebeute. Die haben an der Last auch tüchtig geschleppt. Also Namen sind oft, besonders wenn man was damit ausdrücken will, ganz kompliziert und schwierig. Und Sie wissen, dass in der Bibel, überhaupt bei vielen Naturvölkern, das eine viel größere Bedeutung hat. In der Bibel schon drückt der Name etwas aus. Da wird der Abram zum Abraham, weil Gott was damit sagen will. Sie wissen es von den Indianern, wenn da einer schneller Hirsch heißt, dann kriegt er das bloß, weil er schnell sausen kann. Oder wenn er Old Shatterhand heißt, dann kann er kraftvoll nicht zubeißen, sondern zuschlagen. Das ist einer, der wirklich in seiner Hand die Kraft hat. Da hat der Name einen Sinn. Wir hatten es neulich bei unserem Text hier, wo wir auf die Rahel kamen, die sterbende Rahel im Straßengraben von Bethlehem, wie die noch die Worte sagen kann über dem geborenen Kind, der soll Ben-Oni heißen, Kind des Verderbens, Unglückskind. Und dann der Beduinen-Scheich Jakob ganz stolz sagt, nein, nicht Ben-Oni, Benjamin, Glückskind. Es war das, was er über diesem Kind erhofft. Und so hat es Jesus auch gemacht, wenn er manchen seiner Jünger einen neuen Namen gab. Wenn er etwa dem Simon den Namen Petrus gibt, weil er sagen will, du bist ein Mann und du bist ein Felsen mit diesem Glauben, da will ich was drauf bauen. Und jetzt interessiert es uns natürlich, was ist mit dem Namen Jesus los? Was soll da dahinter stehen? Zuerst, der Name ist ein Programm. Das hat der Engel zu Josef gesagt. Josef, nenn dieses Kind, das geboren wird, Jeshua. Hebräische Form von Jesus, kommt immer bei der Übertragung von Aramäisch, Hebräisch ins Griechisch, Lateinische zu diesen Namensverschiebungen, das ist nicht irritiert. Du sollst ihn Jeshua, Jesus nennen. Und zwar, die Begründung wird gleich mitgeliefert, denn er soll sein Volk retten von ihren Sünden. Jetzt ist mit dem Namen Jesus uns oft gar nicht bewusst, dass das Gottes Absicht war, zum Ausdruck zu bringen, dass keine Generation mehr, die in dieser Welt lebt, das vergessen kann, dass das Allerwichtigste in der Sendung Jesu ist, Sünden zu tragen. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo viele Theologen und auch Leiter in christlichen Kirchen meinen, das sei nicht mehr das Thema, das die Menschen bewegt, wie sie Vergebung der Sünden kriegen. Ich weiß nicht, ob das den Herodes damals bewegt hat oder den Kaiser Augustus. Das ist ja nicht die Frage, ob es die Leute interessiert. Sondern was ist die brennendste Not? Das kann ja nur Gott sehen. Die brennendste Not bleibt, dass wir eine Last durchs Leben schleppen, die keiner von uns selber aus eigener Kraft lösen kann. Wir können sie nicht zudecken, wir können sie nicht zuschmieren, wir können sie vielleicht verdrängen, dann kommt sie mit verstärkter Wucht in unserem Leben wieder hoch. Die große Not, wir können zu Gott nicht kommen, wir sind getrennt wegen dieser Last der Sünde. Die liegt auf uns. Und schon mit der Namensgebung des Kindes in der Krippe war das klar, das ist der Mann vom Kreuz. Jesus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass zur Zeit damals der Name Jesus ein gebräuchlicher Vorname war. Dass sich das nicht überrascht. Wir finden zum Beispiel im Stammbaum Lukas 3, Vers 29, finden wir einen Vorfahre Jesu, der auch den Namen hat. Oder in Kolosser 4 wird von Paulus ein Gruß aufgetragen, der Gemeinde Kolosse grüßt auch den Jesus. War also ein gebräuchlicher Name, den Jeshua, der dem Alttestamentlichen Joshua entspricht. Grüßt ihn! Aber das Wichtige ist, dass bei Jesus das jetzt nicht ein Name ist, der bloß so eben zufällig gegeben wird, sondern bei Gott eine ganz klare Absicht verfolgt. Und wenn wir den Namen Jesus nennen, dann soll das uns ein Name sein der Freude, der Ermutigung, der Stärkung und der Erquickung. Jetzt würde ich gerade mit Ihnen gern die Bibel durchgehen. Ich habe mich aber entschieden, Sie dürfen nachschlagen, wenn Sie wollen. Ich sage es auch nicht immer, aber Sie können es dann für sich selber auch mal zusammensuchen. Wir haben Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wird noch hinzugefügt, der Titel, den Jesus hat, der Titel, das ist Christus, der Messias heißt es ja. Wir haben Sieg, oder wie wir es vorhin in Philipper 2 gelesen haben, der Messias Jesus, da war es vorgestellt. Der Titel ist das, Messias, der Christus auf Griechisch übertragen, Messias heißt dann auf Griechisch Christus, der Gesalbte. Aber der Name Jesus, der hat den Sieg errungen, durch ihn haben wir Sieg, wenn wir den Namen Jesu ausrufen, dann können wir fröhlich auch in dieses neue Jahr gehen und voll Zuversicht und Freude. Es war ja eine Verheißung gewesen bei dem Propheten Jesaja, dass Jesus, einen kommenden Messias, einen anderen Namen haben soll. Da erinnern sich ja auch Bibelleser dran. Jesaja 7 ist das beschrieben, er soll heißen Immanuel. Und der Name Immanuel aus dem Hebräischen heißt, Gott ist mit uns oder Gott ist für uns. Schön, dass in Matthäus 1, wo wir vorhin gelesen haben, zwei Verse weiter, genau das gesagt wurde, mit dem Namen Jesus ist das ja eingelöst. Da hat Gott das erfüllt. Denn dieser Name Jesus, Gott ist mein Heil, Gott ist meine Hilfe, er ist meine Rettung, er soll sein Volk retten von ihren Sünden, kann man das ja nimmer schöner sagen. Gott ist für uns, weil er meine Schuld getragen hat und kann mich nichts mehr von ihm trennen und ich bin bei ihm geborgen und angenommen und habe Frieden bei Gott. Im Alten Bund bei Israel war das eine ganz wichtige Sache. Wie ist denn der Name Gottes? Ich kann das jetzt nicht religionsgeschichtlich ganz entfalten. Sie müssen wissen, dass die Moslems etwa sagen, man kann Gott nur benennen, indem man seine 99 schönen Namen ausspricht. Nur so kommt man an Gott heran. Wie kann man Gott nennen? Wie kann man ihn finden, sein Wesen? Da sind wir keine Moslems, wie war es bei den Juden? Als Mose, der Hirte, barfuß, in der Wüste Sinai von Gott gerufen wurde durch den brennenden Dornbusch. Da beauftragt ihn Gott, er soll das Volk aus Ägypten führen. Und er sagt ja, aber wenn ich sage Gott, was ist Gott? Das ist ein Name, wer bist du? Es gibt so viele Religionen, wer bist du denn? Und dann gibt ihm Gott einen Namen, der bis heute für die Juden unaussprechlich ist und den sie nie verwenden, den sie auch in ihren Bibeln zwar noch mit einem Merkmal beschrieben haben, aber nie aussprechen bis heute. Da haben sie das Ktiv und Kere, das heißt geschrieben, und gelesen wird es anders. Sie lesen an der Stelle immer der Herr, der Herr. Weil sie dieses nicht aussprechen wollen, was dort steht, nämlich ich werde sein, der ich sein werde. Ja, das ist doch gar kein Name. Und wieder, es ist eine Verhüllung Gottes. Im Hebräischen könnte man es auch so übersetzen. Ich bin, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich bin. Das geht vom Grammatikalischen an. Da sagt Gott, warte doch, Mose, ihr werdet es doch erleben, wenn ihr durchs Wasser zieht vom Schilfmeer, wer ich bin. Das ist mein Name, meine Taten, mein Erbarmen, wenn ich euch Brot aus dem Himmel gebe. Ihr werdet mich erleben. Gott will keinen Namen haben mit irgendwelchen Bezeichnungen, sondern Gott offenbart sich als Erbarmer, als Heiland, als Retter. Und der schönste Gottesname, den wir haben, ist wirklich der Name Jesus. Weil ich werde sein, der ich sein werde. In der Liebe brennen die Sünden meines Volkes tragen. Das ist die Offenbarung schon von 2. Mose 3. Wo Gott ankündigt, so werdet ihr mich erleben und erfahren. Und darum ist für uns der Name Jesu eben ganz wichtig. Verstehen uns viele Mitchristen nicht. Die meinen, wir hätten irgendwo eine Schraube locker, wenn wir so viel von Jesus reden, weil unsere Augen leuchten. Wenn wir den Namen Jesu sagen, schreibe deinen großen Jesusnamen, sag immer lieber als süßen Jesusnamen, ich bin kein Süßer. Deshalb schreibe deinen großen Jesusnamen brennend in mein Herz hinein. Dass mir das ganz wichtig und das ganz groß wird. Oder im Pfingstlied heißt es, lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen. Wenn wir den Namen Jesu aussprechen, dann muss uns das ganz groß werden. Das ist die Offenbarung Gottes in seinem Sohn, wo uns sein ganzes Wesen, sein ganzes Denken, alles, was er über uns beschlossen hat, kundtut. Wir haben Zugang zu Gott. Wir brauchen keine 99 Namen. In Jesus ist uns der Name Gottes offenbart. So sagt es ja dann Jesus im Johannes-Evangelium, Vater, ich habe deinen Namen offenbart in diesem Werk des Retters, des Heilandes. Und das Größte, was man dann von einer urchristlichen Gemeinde sagen kann in den Sendschreiben, so von der Gemeinde von Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 8, du bist schwach, du bist also auch in Bedrängnis und alles, das ist nicht schlimm. Das Größte ist, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und Sie wissen, wie das heute eine Frage ist, über den Jesus-Namen verleugnen. Im Bekennen und im Aussprechen. Jetzt das Zweite, sein Name über alle Namen, der Jesus-Name. Ein Name über alle Namen. Ich muss das einfach deshalb erklären, weil es heute sehr viele Theologen gibt, die immer meinen, mit dem Namen Jesu würden wir die irdische Person Jesu bezeichnen. Und mit dem Titel Christus, da würden wir dann sein Amt bezeichnen. Und das ist ein großer Irrtum. Das zeigt, wie viel Theologen oft von der Bibel gelesen oder verstanden haben. Das kann man nicht so trennen. Jesus ist nicht die Seite der Erniedrigung und Christus die Seite der Erhöhung. Das führt dann dazu, dass dann manche sagen, ich kann zwar Jesus akzeptieren, aber nicht als Gottes Sohn. Wenn Sie Jesus schon beim Namen nennen, da ist das mit drin. Ich weiß, was Sie sagen wollen, dass Sie sagen, für Sie war Jesus nur ein unsterblicher Mensch, der im Grab vermodert ist. Aber das ist der Ausverkauf jeder Theologie. Also für uns hat das eine ganz große Bedeutung, wenn wir den Jesus-Namen sagen. Und jetzt haben Sie vorher das mitgelesen aus dem Philipperbrief. Wenn Paulus sagt, dass der Name Jesu auch im Himmel noch eine Bedeutung hat. Also das legt Jesus nicht ab als etwas Irdisches, so wenig er seine Wundmale ablegt. Die sind seine Siegeszeichen. Die Spuren von Dornenkrone und die Wundmale in den Händen. Wir werden Jesus in der Herrlichkeit sehen als das geschlachtete Lamm. So wird es immer wieder beschrieben, die Zeichen seines Kreuzessieges. Aber auch der Name Jesu wird in der Ewigkeit noch der größte aller Namen sein. Unsere Namen sind dann längst vergangen und unbedeutend geworden. Der Name Jesu wird weiter strahlen. Auch die Namen der großen Helden der Menschheit haben dann keine Bedeutung mehr. Namen über alle Namen. In dem Namen Jesu werden sich alle Knie beugen. Alle. Aller Völker und Nationen, auch der Lästerer und der Spötter, der Verächter und der Kämpfer gegen den Namen Jesus. Sie müssen niederfallen und ihn anbeten. Namen über alle Namen. So steht es Philipper 2. Der große Augenblick der Offenbarung des Namens Jesu, steht dort in Philipper 2, kein anderer Name als der Name Jesu. Sie werden sich beugen. Gehen wir noch einmal die Bibel ein wenig entlang, warum der Name Jesus so wichtig ist. Paulus war ja einer dieser leidenschaftlichen Kämpfer gegen Jesus, hat ihn geärgert. War ihm eine Verletzung der Heiligkeit Gottes, dass die Christen so viel von Jesus redeten. Und der hat dann gemeint, da ginge etwas an Ehre an Gott vorbei. Und da hat er die Christen gejagt und auf dem Ritt nach Damaskus erscheint ihm Jesus Christus. Wir wissen sehr wenig, was eigentlich passiert ist. Ein Licht umleuchtete ihn. Wir wissen nicht mal genau, ob seine Begleiter das gesehen haben. Er hört eine Stimme. Auch hier wissen wir nicht, ob die Begleiter es gehört haben. Es gibt fast ist zu vermuten. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wieder der Name Jesu. Und vor diesem Namen Jesu bricht er zusammen. Und dann später in Apostelgeschichte 22, nur dort kommt es, nicht vorne bei der Bekehrungsgeschichte, als Paulus noch einmal seine Bekehrungsgeschichte erzählt, sagt er, der Ananias, der Seelsorger, der ihn wieder aufhält, hat ihm gesagt, du musst den Namen Jesus anrufen. Da liegt es dran, rufe den Namen Jesus an. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Ruf den Namen Jesus an. Da und da geschah es, dass der Herr ihm die Blindheit wegnahm, indem er den Namen Jesu ausrief. Und das ist der Grund, warum wir auch uns heute nicht genieren, auch wenn manche, die wir treffen, den Mundwinkel ganz tief herunterziehen, wenn wir so viel auf den Namen Jesus geben, weil in ihm, in dem Namen Jesu, alles Heil drin liegt. Jesus errettet uns vom künftigen Zorn. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. In Jesus ist unser ganzes Glauben ausgesagt. Er ist der Retter. Und wenn wir dann noch sagen, er ist der König, der Messias, Jesus Christus, das kleinste Glaubensbekenntnis auf engstem Raum und doch so gefüllt, dass es die Welt überwindet. Wilhelm Busch, der in diesem Jahr 100 geworden wäre, der hat in seiner originellen Art sagen können, wir wollen nicht Kirche sagen, wo wir Jesus sagen müssen. Wir wollen nicht Kirche sagen, wo wir Jesus sagen müssen. Wir wollen den Namen dort an der richtigen Stelle sagen, weil für uns die ganze Bedeutung drin ist und die ganze Ausstrahlung. Und so wie ich diesen Gottesdienst begonnen habe, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Allein dieser Name Jesus ist es. Für uns, der das Heil der Welt bedeutet. Und wenn wir am Sonntag noch den Blick hinaus tun wollen in die Welt der Religionen, vielleicht kann man es nur ein bisschen anklingen lassen, wie überall das die Erfahrung ist, dass das zusammenkommt, die Erkenntnis der Person und das Anrufen des Namens Jesu, das Heil für so viele Menschen. Und diesen Satz hat ja Petrus und Johannes gebraucht in einem gerichtlichen Verhör, als sie angeklagt waren und man sie bedrohte, sie dürften nicht mehr evangelisieren, haben sie gesagt, aber wir können doch das nicht lassen. Wir müssen davon reden, weil der Name Jesus das Entscheidende ist, was man in unserer Welt verkündigen muss. Und ihr könnt alles uns verbieten, aber das könnt ihr uns nicht verbieten. Das muss verkündigt werden. Und das ist das Zentrum und die Mitte der Verkündigung. Und jetzt noch ein letztes. Im Namen Jesu haben wir Macht. Ich habe es wieder ein bisschen geteilt, nicht aus Stumpfsinn, sondern damit man es besser trennen kann. Der Name Jesu ist ein gewaltiges Programm. Name über alle Namen, das war das Zweite. Und jetzt möchte ich nochmal da Wert drauf legen. In dem Namen Jesu liegt eine große Macht drin. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hatte, kamen sie in eine auf den ganz schwierige Situation. Sie erlebten leibhaftig die dämonische Macht des Teufels. Und wie sie zu Jesus zurückkamen, erzählen sie, das hat sie am meisten fasziniert von der ganzen Reise und dem ganzen Dienst, wo sie tätig war. Ganz komisch, als wir deinen Jesus-Namen aussprachen, waren uns auch die bösen Geister untertan. So steht es wirklich im Evangelium. Die bösen Geister sind deinem Namen untertan. Jetzt möchte ich immer ein bisschen wehren, weil vielleicht das sich jetzt als Missverständnis einschleichen kann, als sei das ein Zauberwort, eine Zauberformel. Das haben ja immer wieder böse Menschen probiert, die mit der Magie umgehen und haben das als magisches Wort benutzt. Das ist nicht gemeint. Sonst geht darum, wenn wir wirklich den Namen Jesu anrufen, auch im Gebet, in dem Augenblick ist Jesus in seiner ganzen Macht da. Ich erlebte es neulich, als ein Freund so eine schwierige, tückische Krankheit hatte und alle ärztlichen Kapazitäten rumgedoktert haben und das nicht richtig rausgebracht haben. Der junge Mann konnte kaum mehr leben. Und dann kamen diese Freunde und sagten, hast du nicht vielleicht da heimliche, okkulte Bindungen? Und da meinten die immer, ja, vielleicht ist da noch irgendwas versteckt, das ist ja heute so üblich. Und ich habe ihm dann als Seelsorger den ganz einfachen Rat gegeben, wenn du den Namen Jesu anrufen kannst, dann ist in deinem Leben nichts mehr, was dich von der Liebe Jesu trennt. Das ist biblischer Grundsatz. Wenn ich den Namen Jesu anrufe, alles andere ist magisches Denken. Wenn ich den Namen Jesu anrufen kann, er mein Herr ist und ich ihn als Herrn meines Lebens bekennen kann, dann hat nichts anderes mehr Einfluss als das, was Gott zulässt und mir schickt. Er schickt mir ja auch manches Schwierige, auch manches zur Bewährung, auch manches Leiden. Aber ich brauche dann nicht mehr grübeln, ob da dunkle Einflüsse in meinem Leben sind. Ich möchte das so klar sagen, weil viele von Ihnen unter diesem Reden etwas leiden und immer wieder dann grübeln und mehr von den Dämonen reden als vom Sieg Jesu. Wenn ich den Namen Jesu anrufen kann, dann hat er seine Macht über mich ausgebreitet. Ich darf mich an jedem Morgen unter ihn stellen. Ich darf den Namen Jesu anrufen, darf für die Lieben beten und sie der Gnade Jesu anbefehlen. Und jetzt ist interessant, genau so wird es beschrieben, etwa gerade dort, als Petrus und Johannes an der Tempelpforte diesen lahmen Mann sahen und sagen, Gold und Silber habe ich nicht, was ich habe, das gebe ich dir, was habe ich? Im Namen Jesu stehe auf. Und später, gerade als die anderen empört waren, sagen, was hast du denn da für Hokuspokus? Man sagt, gar nichts. Der Glaube an den Namen Jesu hat diesen lahmen starr gemacht. So steht es dann, Apostelgeschichte 4. Der Glaube an den Namen, das heißt aber gleichzeitig auch an Jesus, an all das Heilandswerk, das er tut. Und es geht gerade dort fort in der Apostelgeschichte, dass die anderen ganz erregt sind und sagen, was tut ihr denn da reden? An und für sich waren sie völlig überrascht. Die Worte, die die reden, sind so kräftig und die Worte, die gehen so unter die Haut. Und dann haben sie schließlich sie vom Hohen Rat noch einmal bedroht und haben gesagt, ihr dürft nicht mehr reden im Namen Jesu. Haben genau gemerkt, da ist Vollmacht dahinter. Da steht die ganze übernatürliche Kraft dahinter. Das hat sie beunruhigt. Und genau damit haben die Feinde entdeckt, was Christen oft nie merken. Wenn wir im Auftrag, im Gehorsam Jesu einen Dienst tun, können wir herkommen, so schwach wie wir sind und so fehlerhaft wie wir sind. Das Wort wird durchschlagen, weil Jesus Christus dahinter steht. Er steht dort, wo sein Name angerufen ist, seine Macht dahinter. So hat uns Jesus erlaubt, in seinem Namen sogar massivste Sünden zu vergeben. Er hat das nicht nur uns erlaubt beim Abendmahl als Hauptamtlichen, die Gehalt beziehen, sondern er hat es den Jüngern, seinen Beauftragten, Gläubigen, das sind sie, die sie Jesus gehören. Sie dürfen in der Seelsorge Menschen, die ihnen Nöte beichten, im Namen Jesu Sünden vergeben. Und in dem Augenblick werden sie in der Ewigkeit getilgt. Es wird nie mehr davon geredet. Im Namen Jesu haben wir diese große Macht. Im Namen Jesu ist Vollmacht da. Nicht magische Vollmacht, sondern durch den Glauben sind wir verbunden mit Jesus, dem Herrn, und er wirkt bei denen, die seinen Namen anrufen. Jetzt steht noch viel mehr in der Bibel drin. Da schreibt der Paulus einmal, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 12, dass der Name Jesu in uns verherrlicht werden soll. In unserem ganzen Leben, in unserem Wesen soll der Name Jesu gelesen werden. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das soll man erkennen können. Der Name Jesus soll in seiner Macht auch unser ganzes altes Wesen durchdringen. Und das wissen wir ja genauso, dass die dunkle Macht so stark ist, dass wir gar nichts dagegen können. Doch, weil Jesus stärker ist, kann man einen Menschen durch und durch erneuern. Und dann kann es passieren, wie in der Stadt Ephesus, einer Stadt des Hellenismus, einer Stadt mit viel okkultem Hintergrund und Religionsmischmasch, dass plötzlich über der Evangelisation, die dort der Paulus hielt, der Name Jesu hochgelobt wurde. Es war Stadtgespräch, der Name Jesu. Und die Leute waren begeistert und erfreut über das, was sie im Namen Jesu erlebt haben. Ich wollte Ihnen das heute groß machen, vom Kind in der Krippe. Jesus, der Name, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und dass es der Siegername ist. Das Kind, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegen. Sie lieben doch auch das schöne Lied, das jetzt in keinem unserer Liederbücher kommt, weder im Gesangbuch noch im Anhangsbuch. Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Und da sind die Verse so wunderbar, warum dieser Name Jesus so groß ist. Da heißt, mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonnenschein. Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird es sein. Amen. Und wir singen jetzt noch vom Lied 36. Vom Lied 36. Ich stehe in deiner Krippen hier. Das singen wir, nein, fröhlich soll mein Herz springen, ist das 7 bis 10. 7 bis 10 vom Lied 36.
Thank you.
Lasst uns beten. Jesus, unser Heiland und Retter. Dir sei Dank, dass du so nahe kommst, dass du unser Bruder geworden bist. Du kennst alle Versuchungen, denen wir erliegen. Du kannst mitfühlen mit unserer Schwachheit. Und du willst uns jetzt ganz frei und los machen, auch von allem, was uns bedrängt und Not macht. Und wir danken dir, dass du als der mächtige Herrscher in unser Leben trittst und wir das dann entdecken und erfahren, wie du Freude verbreitest, wie du mit uns gehst, wie du die Angst nimmst, wie wir zuversichtlich und stark werden. Wir möchten jetzt ganz besonders auch für die Kranken bitten, dass du sie das erfahren lässt, wenn sie deinen Namen anrufen. Auch die Sterbenden und die Einsamen und die seelisch Kranken. Wir bitten dich auch für unsere Lieben, die wir ausgesandt haben, in fernen Ländern dir zu dienen und dein Reich zu bauen, dass du sie fröhlich machst bei dir, die deinen Namen lieb haben. Und dass sich das erfüllt, was du verheißen hast, dass die Heiden auf deinen Namen hoffen. Gib du, dass viele gläubig werden. Und gib auch in unserem Volk, dass doch so viele, die deinen Namen kennen, die Kraft deines Namens entdecken und erfahren. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt nehmen wir nochmal Platz und singen doch das schöne Lied noch, das wir vorhin ausgelassen haben. Freut euch, ihr Christen alle. 34, die Verse 1 bis 3. 34, 1 bis 3, ohne das Halleluja. Freut euch, ihr Christen alle. unserem neuen Übersichtszettel finden Sie sich zurecht. Ich möchte bloß noch mal unterstreichen, übermorgen freuen wir uns, Dr. Hans-Martin Kilgus mit dieser ganz großartigen medizinischen Arbeit zuerst im Chitral, einem ganz unbekannten, unzugänglichen Gebiet in Pakistan und dann in Kohistan. Aus seiner medizinischen Arbeit wird er erzählen, 22 Jahre Pakistan. Ich möchte noch ein paar Worte anfügen von dem Nagaland. Mir hat der District Commissioner behauptet, ich glaube es immer noch nicht, ich sei der zweite Deutsche in diesem Jahrhundert, der eine Einreisegenehmigung ins Nagaland erhalten hat. Das bis heute so abgeriegelt ist. Ich habe ja auch 15 Jahre drum gekämpft. Kohima, wo die Japaner auch einst gestoppt wurden bei ihrem großen asiatischen Vormarsch. Aber ich will bloß ein paar Bilder noch zeigen von dieser Christenheit. Das sind ja die Missionare Asiens. Ein Land, wo 95% der Bevölkerung bekennende Baptisten sind. Das ist ganz wunderbar. Es gibt ja noch mehr von solchen Völkern dort unter den Mongoloiden-Stämmen in Myanmar, Burma und Nordostindien. Davon ein paar Worte für die, die sich freuen, wie die Weihnachtsbotschaft in die Welt hinausgeht. Wir essen dann gemeinsam Mittag. Man muss sich nicht anmelden, wir haben sie schon eingerechnet, schon groß kalkuliert. Und dann beim weiteren Gottesdienst zu Silvester möchte ich nur noch bemerken, im ersten Gottesdienst, das haben immer relativ wenig benützt, im zweiten war es dann immer wieder so voll, dass auch noch die Spätkommenden stehen mussten. Also wer kann, der Gottesdienst, der früher um 16:30, der hat sehr viel mehr Platz. Vielleicht liegen die Zeiten ungünstig, dann müssen wir es uns mal überlegen. Wenn Sie uns da Tipps geben, sind wir immer wieder dankbar. Wir sind auch in der Überlegung, ob wir nicht doch in den Festtagen diesen Gottesdienst etwas verschieben. Ist doch arg früh für manche. Die haben noch nicht mal gefrühstückt, aber ich freue mich, dass Sie es bis jetzt noch nicht vom Stuhl gefallen sind. Also dürfen Sie uns gerne oder den Kirchengemeinden Ihre Tipps sagen, wie Sie da denken würden, wenn wir das ein bisschen verschieben würden, gerade an Festtagen, auch Neujahr und zweiten Feiertag und so. Man muss ja nicht so arg früh gerade raus, aber wollen wir mal sehen. Für manche ist das schon ein Vergehen. Das Opfer geben wir heute für die Missionsmitarbeiter aus unserer Gemeinde, denen unsere Liebe gehört in diesen Festtagen, an die wir denken. Sabine Flad auf dem OM-Schiff, die Martina Bastian, die Jonkes in Japan und Sie kennen ja die ganze Liste unserer 15, die wir da haben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.